Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Heute habe ich jemanden zu Gast, der sich seinen ganz persönlichen Kinotraum von Grund auf selbst gebaut hat. Inklusive eigenem Filmstudio in Groß-Biberau, das in einer umgebauten Halle zu einer echten Low-Budget-Traumfabrik geworden ist. Ich habe mir das auch persönlich schon mal angeguckt. Aus einer kleinen Idee, einem improvisierten Verhörraum und einem Haufen Leidenschaft ist ein mehrteiliger No-Budget-Krimi entstanden, der mit ehrenamtlicher Crew, spektakulären Schauplätzen und sogar eigenem Merchandise vom T-Shirt bis zur Kaffeetasse zeigt, was möglich ist, wenn man einfach nicht aufgibt. Wir reden heute darüber, wie man ohne Fördergelder, aber mit viel Hartnäckigkeit, Community Power und einer Portion Wahnsinn einen Langfilm stemmt. Und was dieses Projekt für alle bedeutet, die selbst vom eigenen Film träumen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Neurotainment Show, Frank Schrammel.
Hallo, guten Morgen.
Herzlich willkommen zur Neurotainment Show, dem Podcast über Bücher, Filme und den Sinn des Lebens. Für alle, die Geschichten nicht nur lieben, sondern verstehen und vielleicht sogar selbst erzählen wollen. Mein Name ist Andreas Z. Simon. Ich bin Autor und Filmemacher. Jetzt geht's los.
Ja, fangen wir doch mal so an. Was war so die allererste Geschichte, die dich jemals bewegt hat? So irgendwas aus deiner Kindheit, wo du sagst, das war ein Film, eine Serie, irgendwas, was da warst du so ein Fan von. Gibt's da irgendwas?
Naja gut, man hat ja als Kind immer diese ganzen Serien und so geguckt, Bonanza und so, diese Sachen. Das fand ich immer ganz, ganz nett. Und auch die Zeichentricksachen. Captain Future war ich ein ganz großer Fan früher.
Sehr gut.
Damit habe ich eigentlich angefangen mit allem.
Ja, Captain Future war tatsächlich auch so ein Ding bei mir. Genau, das lief immer so ungünstig, dass ich von der Schule zurückrennen musste, um pünktlich da zu sein. Und dann immer eine Diskussion mit meiner Mutter hatte, ob ich jetzt erst Captain Future gucke oder erst die Hausaufgaben mache, weil es war ja damals, gab es ja keine Wiederholung oder was. Ich konnte es ja auch nicht aufnehmen. Also das war ja, also dann habe ich immer diskutiert, wenn ich das jetzt nicht gucke, dann ist das weg für immer.
Bei mir war das immer lustig, das fing um 4:30 donnerstags an zu laufen und ich hatte Konfirmandenunterricht und also Konfirmationsunterricht und in der Pause bin ich immer über die Straße nach Hause gelaufen, habe das angeschaut und bin natürlich immer 10 Minuten zu spät zurückgekommen, weil ich es komplett gucken wollte. Das ist genau in meine Pause immer reingefallen.
Das macht ja auch Sinn. Das ist halt, man muss sich da wirklich entscheiden und im Zweifelsfall ist halt Captain Future einfach wichtiger. So, okay, also jetzt wissen wir schon mal so ein bisschen was über dich. Wir machen jetzt erstmal direkt mal ein bisschen Ratespiel und aber vorher gibt es ein bisschen eine kleine Information vom ersten Neurotainment Show Sponsor.
Werbung.
Bevor wir weiter in die wunderbare Welt des Neurotainments abtauchen, muss ich euch kurz etwas erzählen. Die Neurotainment Show hat offiziell ihren ersten Sponsor. Ja, wirklich. Jemand hat gesagt, das unterstützen wir. Dafür schon mal danke. Und passenderweise ist es ein Sponsor, der auch Geschichten erzählt bzw. aufdeckt. Nur eben nicht in Köpfen, sondern in Autos. Car Vertical. Während wir hier über Bücher, Filme, Kreativität und verrückte Ideen sprechen, hilft Car Vertical euch, die Vergangenheit eures Gebrauchtwagens zu verstehen. Mit Car Vertical kannst du checken, was dein zukünftiges Auto schon alles erlebt hat. Unfälle, Tachomanipulation, ob es vielleicht als gestohlen gemeldet war oder noch irgendwo eine offene Finanzierung mitschleppt. Du gibst einfach Fahrgestellnummer oder Kennzeichen ein und bekommst einen detaillierten Report mit Daten aus verschiedenen Ländern. So wie ihr diesen Podcast hört, um ein bisschen tiefer zu schauen als in den normalen Alltag, schaut Car Vertical ein bisschen tiefer als auf den Lack deines Autos. Ich finde, das passt ziemlich gut zusammen und für einen ersten Sponsor könnte es deutlich schlimmer kommen, oder? Wenn du also einen Gebrauchtwagen suchst oder jemanden kennst, der gerade einen sucht, mach vorher einen Car Vertical Check. Den Link findest du in den Shownotes. Und mit meinem Code NEURO20 bekommst du 20% Rabatt auf deinen Report. Ich sag's nochmal in Ruhe, einfach NEURO20 eingeben und du sparst 20% auf deinen Car Vertical Report. Also, bevor du das nächste Auto in dein Leben lässt, einmal checken, einmal sparen, einmal die Neurotainment Show unterstützen mit dem Code NEURO20.
Werbung Ende.
Jetzt machen wir mal Werbung für andere, die uns nicht dafür bezahlen. Gibt es ein Lieblingsbuch, was du hast, was du uns jetzt gerade mal erraten lassen könntest?
Ja gut, ein Lieblingsbuch habe ich, ich lese sehr wenig, aber eins habe ich, was ich selbst geschrieben habe.
Was du selbst geschrieben hast? Okay, das ist natürlich dann jetzt wahrscheinlich relativ einfach für mich zu erraten, nehme ich mal stark an, oder? Oder nicht? Oder okay, ja, komm, dann beschreib mal das Buch und mal gucken, ob ich drauf komme, zumindest von unserem Vorgespräch. Worum geht's?
Worum geht's? Um Fische.
Okay, ja gut, also dann weiß ich tatsächlich den Titel gerade nicht, aber genau, du hast ein Buch über Aquaristik geschrieben, ne? Aquaristik-Notfälle oder irgendwie sowas. Was macht man, wenn es mal wichtig wird im eigenen Aquarium? Ne?
Genau, Aquariennotdienst, Aquaristik gleich gemacht.
Okay, ja sehr gut. Das konntet ihr natürlich da draußen wahrscheinlich jetzt alle nicht erraten, außer ihr kennt den Frank persönlich. Was ist mit einem Lieblingsfilm oder Serie? Hast du da was? Lass uns da das doch mal erraten.
Ja, also Filme, ich gucke gerne so die älteren Filme, die auch immer wieder ganz gern laufen, gerade gestern Abend und ja, so der typische Slogan, Yippie-Yay, Schweinebacke.
Okay, ja, sehr gute Wahl, das ist natürlich, also zumindest für mich jetzt sehr einfach, ich weiß nicht, ihr da draußen wisst es wahrscheinlich auch alle, also Stirb langsam ist dieser Film. Den mag ich tatsächlich auch sehr gerne, weil der einfach auch so dieses Action-Ding, der ist so ultimativ, ne? So dieses so der eine ganz alleine und so und der versucht die jetzt alle irgendwie da umzulegen.
Ja, einmal das ist also einmal alleine und das Kämpferische, aber was ich halt immer schön finde, dass er auch immer mal so, ja, man kann auch immer mal zwischendrin schmunzeln, was er so erzählt, ja. Das lockert das Ganze auf.
Ja, genau. Ist eigentlich auch wirklich auch so ein Urtyp eines Actionfilms tatsächlich. Ja. Also genau. Und jetzt dann deine Meinung: Ist das ein Weihnachtsfilm oder ist es das nicht? Da wird ja immer im Internet viel drüber diskutiert.
Sagen wir mal so: Wenn man Weihnachten nicht mag, wie ich es bin, dann ist es einer.
Okay. Ja gut. Okay. Wenn du dir einen Film wünschen könntest, den es noch nicht gibt, was wäre das denn?
Oh, das ist schwer. Irrtum Teil 4.
Okay, ja gut, dann sind wir direkt schon im Thema. Dann reden wir doch mal über dich und deinen Film. Genau, der heißt Irrtum. Dann erzähl mir doch jetzt einfach mal, wie kam es denn eigentlich dazu?
Ja, ursprünglich war es eine Idee von einem Komparsen, der auf mich zugekommen ist und mich irgendwann mal angesprochen hatte, ob ich nicht Lust hätte, so eine 2-Minuten-Verhörraumszene zu drehen. Ich fand die Idee ganz gut und habe mich dann abends hingesetzt und habe dann mir so eine kleine Geschichte im Verhörraum aufgeschrieben, bin dann schlafen gegangen und am nächsten Tag hatte ich die Geschichte rund um den ganzen Verhörraum im Kopf. Mhm. Ja, das habe ich mir dann aufgeschrieben und hatte dann relativ schnell so eine grobe Geschichte auf dem Papier stehen, habe dann Leute rausgesucht, die da vielleicht dazu passen könnten aus meinem Bekanntenkreis. Auch vom Film, ich habe ja auch immer als Komparse schon ein bisschen mitgewirkt in verschiedenen Projekten und hatte die dann angerufen und hat relativ schnell ein paar Leute zusammen, die da Lust hatten, dabei zu sein.
Also wir haben ja gerade schon gehört, dass du hast irgendwas mit Aquaristik und sowas zu tun, aber das war das erste Mal, dass du jetzt gesagt hast, jetzt mache ich mal selbst einen Film.
Ja, also ich hatte ja früher einen Aquarienladen und zwischendrin war ich dann immer mal als Komparse unterwegs für Hochschulprojekte, ja, auch andere Projekte wie Tatort und so weiter. Und das war tatsächlich das erste Projekt, wo ich gesagt habe, okay, dann machen wir einfach mal was. Also völlig, ja, planlos kann man sagen, bin ich dann das Ganze reingerutscht. Mhm. Außer das, was man jetzt in den ganzen, wie soll ich sagen, in den ganzen Produktionen vielleicht mal so als Komparse miterlebt hat, wie es da so abläuft. Aber mehr hatte ich da auch leider so gar nicht im Kopf.
Was war denn dann so der Moment, in dem dir wirklich klar geworden ist, okay, das ist jetzt nicht mehr so ein kleines, das machen wir mal eben so, sondern das wird jetzt echt ein kompletter Film?
Ja, es ist schwer zu sagen. Also wir hatten 3 Wochen nach der Idee, 3 Wochen später unseren ersten Drehtag über Wiesbaden. Da sind wir in einem Privatjet 10 Minuten geflogen. Das war erste Mal, ja, kann man sagen, mehr Spaß irgendwo. Hat aber zum Film gehört. Und wie wir dann, ja, wie ich dann die Anfrage im Gefängnis gestellt habe und dann auch einen Tatort in Langen dann mit Leichenwagen und allem Spurensicherung Polizei gemacht hatte, da war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da kann was draus werden.
Und dann war das wirklich so, quasi du hast das alles selbst finanziert oder was, was dann da an Kosten notwendig war?
Ja, also ich sag jetzt mal zum großen Teil schon, ja, es hatte mal einer in die Spendenbox mal was reingeschmissen, dass man mal was frühstücken konnte oder Mittagessen. Also da lege ich zum Beispiel sehr viel Wert drauf am Dreh. Die Gage, wir können ja keine Gage bezahlen aufgrund der Kosten, aber Essen und so ist für mich wichtig. Und ja, im Endeffekt habe ich alles selber finanziert. Es waren dann, ja, man kann sagen, zum Schluss 62.000 Euro, was mich das Projekt gekostet hat. Aber wirklich auch mit allem. Mit FSK und so weiter und ja, die eine andere Sponsoring, sprich mal in die Spendenbox was reinschmeißen, das ging dann meistens dann auch für Catering dann drauf.
Genau, also das heißt auch die ganzen Teilnehmenden, die bekommen alle kein Geld von dir, die machen das auch so wie du quasi einfach aus dem Wunsch heraus, lass uns doch mal was stemmen hier.
Also, ja, genau, ja? Also die wissen das, denen macht das auch Spaß und jeder bekommt dann später seine Filmszene dann auch. Und ja, mittlerweile ist es so eine große Familie geworden. Wir haben alle da Lust drauf und haben auch gemerkt, dass man da wirklich was Größeres draus machen kann.
Also das Genre ist Krimi im weitesten Sinne, richtig? Ja. Ist das auch so dein Ding? Also bist du jeden Sonntag am Tatort gucken oder ist das dein Genre?
Ja, ich muss sagen, ich hatte bis vor vielen Jahren, ich sag mal, bevor ich meinen Film angefangen hatte zu bearbeiten, hatte ich Tatort schon, kann man sagen, fast jeden Sonntag geschaut, weil ich natürlich auch selber mit dabei war und weil man natürlich auch Komparsenfreunde dort selber sehen konnte. Muss aber fairerweise sagen, mittlerweile schaue ich es gar nicht mehr, weil ja die Drehbücher eigentlich meiner Meinung nach immer schlechter werden. Ich habe so 3 Tatort-Favoriten, sage ich mal, aber auch da sind die Drehbücher nicht mehr so gut und da fehlt dann auch die Lust, das dann sonntags zu schauen.
Wir hatten es ja schon von alten Serien, also ich wollte früher immer Derrick mitgucken oder irgendwie sowas, weil ich meistens nicht durfte. Ja. Und so Tatort bin ich jetzt gar nicht so dabei. Also da sehe ich immer mal wieder ein, wenn mal jemand sagt, der war jetzt irgendwie ganz besonders gut oder sowas, dann geht das ja manchmal so ein bisschen durch die Presse und dann gucke ich da mal rein, was das denn dann gewesen ist. Ja, genau. Kannst du vielleicht ganz kurz nur mal so in 1-2 Sätzen erzählen, worum geht's in Irrtum? Also was ist da die Geschichte? Und du spielst auch selbst mit, ne? Du bist selbst der Hauptdarsteller, also vielleicht auch, was deine Rolle darin ist.
Genau, ich produziere das, Regisseur, Hauptdarsteller. Also Mädchen für alles, kann man fast sagen. Außer Kamera, Ton, da habe ich dann schon Unterstützung und so ein bisschen hinten dran da noch. Ja, es geht im Teil 1 um 2 durchgeknallte Polizisten, die ihren Job nicht immer so für ernst nehmen, die relativ zügig die Fälle lösen, nicht immer so auf die Art, wie es die Polizei machen würde. Und dann irgendwann beim Polizeipräsident stehen und ja, mal gesagt bekommen, wie wir unsere Arbeit zu machen haben. Sonst könnten wir unsere Jacke an den Nagel hängen und dann wäre unser Job erstmal soweit erledigt. Das Ganze erweitert sich dann später im Teil 2, dass noch Kolleginnen dazukommen und wir praktisch dann verschiedene Morde aufklären.
Ja, also Teil 2 ist der Film, der jetzt gerade noch in der Mache ist, ne? Also den gibt es noch nicht.
Genau, Teil 2 und Teil 3 produzieren wir gerade.
Ah ja, und Teil 3, ja genau, okay. Also das macht ihr gerade direkt am Stück sozusagen.
Genau. Das hängt damit zusammen, man lernt ja, ich hatte mir damals gesagt, die Leute, wenn die schon kostenlos so weit mitmachen und auch weite Wege fahren, also wir haben ja wirklich deutschlandweit Leute, die bei dem Projekt mit dabei sind, dann möchte ich denen natürlich auch nicht das Leben erschweren, indem ich sage, du kommst jetzt an dem Sonntag und du kommst in 3 Wochen am Sonntag und immer nur wegen einer Szene, sondern wir versuchen dann schon an einem Sonntag oder am Wochenende die Szenen komplett durchzuziehen, die die Person im Film hat, um einfach da auch ein bisschen, ja, Kosten sparen zu können.
Das heißt, die Drehbücher, die stehen also schon und die hast du geschrieben jetzt auch, die nächsten beiden?
Ja, also die Drehbücher stehen. Das eine andere wird zwischendrin dann auch nochmal leicht abgeändert, wenn uns da nochmal eine Idee kommt, die dann reinpassen könnte. Ich hatte jetzt neulich einer angesprochen, ja, er will unbedingt wieder dabei sein im Teil 2, ob man etwas machen könnten. Und also jetzt sinnlos irgendwas reinschreiben, macht natürlich keinen Sinn. Aber es hat tatsächlich gepasst, wo wir gesagt haben, okay, dann bauen wir das noch mit ein. Und das mache ich dann jetzt mit unserem Christian, ist auch ein Hauptdarsteller im Teil 2. Mit dem mache ich das so ein bisschen zusammen, die Geschichte, weil er verstärkt ja auch in der Geschichte mitwirkt.
So, jetzt hast du ja aber nicht nur einfach einen Film da jetzt gestemmt oder beziehungsweise dann demnächst eine Trilogie, sondern du hast ja auch noch beschlossen, ich baue mir mein eigenes Filmstudio selbst. Das wäre ja jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. Wie kam es denn zu dieser Idee?
Ja, also da muss man auch ein bisschen verrückt sein, wenn man sowas, glaube ich, aufbaut, weil es ja auch mit Kosten zusammenhängt. Es hat sich einfach ergeben, dass, wo wir jetzt hier wohnen, dass dort ein Laden frei wurde. Und ich hatte damals nach meinem Aquariengeschäft mit Dekotieren angefangen, die ich dann verkauft hatte. Und dann gab es eine längere Zeit durch ja die Corona-Geschichte dann keine Messen mehr. Und da haben die Tiere angelagert oder angesammelt. Und dann brauchte ich natürlich Platz. Und dann hat sich das ergeben. Und wir hatten unsere kleine Filmlocation hatten wir in Butzbach. Aber das waren ja auch immer 100 Kilometer zu fahren. Und dann hat es ergeben, dass ich gesagt habe, okay, dann baue ich mir halt die Filmlocation hier rein. Und im Großen und Ganzen hätten wir nur ein Labor gebraucht und ein Polizeibüro. Aber ja, wenn man dann mal dran ist und dann baut man und baut man und baut man. Und dann habe ich mir halt ein komplettes Filmstudio halt dann letztendlich aufgebaut.
Genau, du hast ja teilweise auch die Sachen wirklich auf ganz spannende Art und Weise dir besorgt. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, was da so deine Taktik war, um überhaupt an die ganzen Sachen zu kommen.
Ja gut, einmal hatte ich selbst damals die Dinge für die Gerichtsmedizin hatte ich vom Krankenhaus bekommen. Für das Krankenhaus hatte ich früher Aquarien und Teiche gereinigt und da haben wir das praktisch verrechnet intern. Da hatte ich dann die Krankenhausbetten und dann auch später die Pathologie ausbauen dürfen. Und ja, ansonsten sind aber auch Firmen dabei, die gesagt haben, wir finden das Projekt einfach cool, was du da machst und wir unterstützen dich, indem du das zum Selbstkostenpreis kriegst, wie es jetzt von der Firma der Fall ist für unser Krankenhauszimmer. Und das hilft natürlich schon auch wenn es trotzdem am Schluss dann irgendwo Kosten sind.
Also was hast du dann jetzt in deinem Filmstudio, was findet man da vor? Vielleicht kannst du einmal kurz die Räume beschreiben, die dort existieren.
Ja gut, einmal haben wir ein Großraumbüro, das ist unser Polizeipräsidium jetzt für uns im Film, was man aber auch jederzeit für Versicherungen oder für eine Bank oder was auch immer nutzen kann als Großraumbüro. Wir haben in dem Großraumbüro eine kleine Tee-Ecke, wir haben einen Verhörraum mit Spiegel, wir haben ein Psychologenzimmer, was aber auch jederzeit umgebaut werden kann, wir haben eine Asservatenkammer, wir haben einen Spindraum, ein Labor und ja, unser Highlight, die Gerichtsmedizin dann oder Rechtsmedizin, Pathologie, je nachdem, wie man es nutzen will.
Genau, also da kann man vom Alien-Science-Fiction-Film, der da auf dem Tisch liegt, genau, bis zu Schweigen der Lämmer im Prinzip eigentlich alles drehen. So, ne?
Ja, also es sind 180 Quadratmeter. Die Räume sind soweit offen von oben, dass man also auch von oben beleuchten kann, mit Ton, mit Kamera und allem arbeiten kann. Das ist schon recht praktisch. Also es ist eigentlich für jedermann irgendwie geeignet.
Genau. Und das vermietest du auch oder passiert das? Ist das eine Absicht?
Ja, also wenn jetzt Filmproduktionen oder auch Hochschulprojekte und so weiter auf mich zukommen, könnten die das natürlich dann auch nutzen. Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Es sind ja Locations dabei, wie jetzt eine Asservatenkammer oder auch ein Verhörraum oder Laborgerichtsmedizin, wo man ja sonst gar nicht so reinkommt. Also ich habe da ja selber 10 Krankenhäuser angeschrieben für eine Pathologie und hatte kein Glück. Später habe ich dann im Krematorium Glück gehabt, aber das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, nee, genau. Also ich sag ja, ich habe auch schon manchmal im Krankenhaus oder auch schon mal bei der Polizei gedreht, aber dann halt eben immer in echt quasi im laufenden Betrieb mehr oder weniger. Und da muss man natürlich auch ganz viele andere Einschränkungen machen. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass man ganz spontan erfährt, ah nee, heute geht's jetzt leider dann doch nicht. Also da ist natürlich ein Filmstudio schon besser. Und ich glaube, gerade sowas wie eine Pathologie ist natürlich auch ganz schwer zu kriegen. Ich glaube, da muss man die Leute wirklich sehr gut kennen, um sie davon zu überzeugen, dass man da jetzt unbedingt einen Film drehen muss.
Ja, es ist natürlich schwer, weil einmal wegen der Hygiene, dann ist ja auch da Dauerbetrieb rund um die Uhr, kann man schon fast sagen. Ja. Krematorium ja sowieso nicht, allein schon mal wegen der Ruhe, Leichenruhe und oder Totenruhe, wie man es nennt. Und da ist es natürlich dann auch nicht so einfach, irgendwo reinzukommen. Wir hatten das Glück, aber um es dann anderen Produktionen oder kleinen Filmemacher zu erleichtern, habe ich halt gesagt, okay, auch wenn ich sie für meinen Film jetzt nicht mehr brauche, ich baue es trotzdem auf, damit es die Nachwelt nutzen kann.
Was ist denn so dein persönliches Highlight aus dieser ganzen Produktionsphase, wo du sagst, einfach doch toll, dass du das überhaupt gemacht hast? Also man kann ja vielleicht manchmal auch an sich selbst zweifeln, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, es ist einfach super, dass du das erlebt hast. Was war besonders?
Also mein ganz großes Highlight ist das, dass ich so viele Leute zusammengebracht habe, auch zu der damaligen Zeit, wo ja keiner raus durfte, dass da so viele Menschen miteinander sich befreundet haben, Geschäftsbeziehungen, Freundschaften entstanden sind, so eine richtige Irrtumfamilie. Das ist eigentlich das, was mich am meisten beflügelt, weiterzumachen, weil es immer größer wird. Ansonsten, was ein Drehtag angeht, war für mich natürlich ein Highlight, einmal die Hütte, die wir aufgebaut haben und in die Luft gesprengt haben, oder dass ich bei der Polizei selbst auf dem Gelände drehen durfte, dass wir die Straße abgesperrt haben und mit Polizeifahrzeugen auf die Straße fahren durften. Aber dann natürlich auch das Gefängnis, die mich da unterstützt haben und ich da ja insgesamt 10 Tage drehen durfte. Also das sind so diese Highlights, kann man sagen, die man schon ja als Filmemacher vielleicht auch mal miterleben sollte.
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn man Filme macht, erlebt man ganz viel. Also deswegen, falls jemand da draußen nach einem Hobby sucht, das kann schon eins sein. Man muss und braucht nur ein bisschen, also wie der Frank hier, ein bisschen Durchhaltevermögen.
Ja, Geduld, man muss an sich glauben, man muss auch mal einen Stein wegschieben können. Man darf sich halt runterreisen lassen, man muss an sich glauben und muss es einfach durchziehen. Auch wenn es manchmal schwer ist. Die Premiere damals bei uns, das war für mich auch nicht so einfach. Ja, da bin ich auch ein bisschen hängen gelassen worden. Aber man muss dann einfach an sich glauben und sagen, gut, wir ziehen es trotzdem durch.
Vielleicht können wir ja an der Stelle gerade mal zumindest aus dem Trailer des Films oder sowas da mal reinhören. Vielleicht dann kriegt man ja vielleicht mal einen kleinen Eindruck.
Dieselbe Vorgehensweise wie vor 25 Jahren. Okay, Sonntag 9, 8 Uhr. Guck dir das an. Wollen die uns verarschen?
Ja, was ja auch ganz besonders ist bei dir, also ich sehe dich ja jetzt hier, während wir gerade miteinander reden. Ich sehe ein Irrtum-Plakat, ein sehr großes hinter dir. Ich sehe, dass du einen Pulli hast, auf dem Irrtum draufsteht. Und ich weiß auch, dass das nicht alles ist, was es gibt, wo Irrtum draufsteht. Wie kam es denn dazu, dass du so wahnsinnig viel Merch und Kram da einfach dir angelacht hast?
Ja, es ist ganz einfach. Mich haben nach der Zeit einfach viele Leute angesprochen. Sag mal, hast du nicht ein T-Shirt oder hast du nicht irgendwie mal eine Mütze oder sowas, wo man mal ein bisschen Werbung laufen kann? Ich kannte das auch früher von meinem Laden. Da hatte das Team auch alle die gleiche Farbe, den gleichen Pulli an. Jeder wusste, wenn man auf der Straße ist, der gehört zu dem Aquarienladen. Und so war das für mich dann auch hier bei meinem Filmprojekt, dass das Team, dass die alle das Gleiche anhaben. Und das ist so ein Wiedererkennungswert, so dieses Irrtum, orange auf schwarz, Das heißt, wenn man es irgendwo sieht, weiß man sofort, ah, guck mal, der gehört dazu. Und das beste Beispiel war auf Rügen, wie wir auf Rügen waren und dort eine Woche Urlaub gedreht hatten. Da hatten die uns, wenn die uns gesehen hatten, immer gesagt, ach, hier ist wieder das Filmteam von Irrtum, weil wir natürlich auch alle gekleidet waren. Und so hat sich das entwickelt, dass ich gesagt habe, gut, wenn wir schon keine Sponsoren haben, dann ja, hat man vielleicht an der Badeende mal 1,20 € oder an der Mütze 1,70 €. Das ist jetzt nicht die Welt, aber nachher macht's die Menge. Klar, da wird man nicht reich, das kommt dann in die Sparbüchse und dann hat man wieder ein Mittagessen dann irgendwann. Aber es kommt auch nicht darauf an, das dicke Geld zu machen, sondern es kommt darauf an, einfach das Projekt in die Welt zu verbreiten und einfach zu zeigen. Wenn jetzt einer auf der Arbeit sitzt und hat eine Kaffeetasse da stehen, wo Irrtum draufsteht, dann wird er garantiert einmal angesprochen, was ist dann Irrtum? Und schon macht man Werbung wieder und bekommt wieder neue Leute zu dem Projekt dazu. Vielleicht ist auch mal einer irgendwo im Hintergrund, der sagt, ja, ich habe geerbt, ich weiß ja, wohin mit meinem Geld. Hier, komm, benutzt es doch für dein Projekt ein bisschen was mit. Man weiß ja nicht, was noch alles passiert, aber das war mir halt wichtig.
Jetzt hast du ja auch noch ganz viele Pläne. Also wir haben ja schon gesagt, also es gibt einen zweiten Film, es gibt einen dritten Film. Was soll sonst noch damit passieren? Also was machst du, wenn du die drei Filme jetzt fertig hast?
Ja, vielleicht bei dem einen oder anderen Projekt irgendwo mal als Regisseur mitwirken. Das ist so das, was mir mittlerweile am meisten Spaß macht. Natürlich unterstütze ich ganz gerne auch mal noch Hochschulprojekte und so weiter, weil ich sage immer, wenn wir die nicht unterstützen oder wenn wir denen nicht helfen würde, dann gibt's keine neuen Filmemacher. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Und ja, mein großer Traum wäre, irgendwann mal in die Sonne auswandern.
Okay.
Nach meinem Projekt.
Ja. Also du planst jetzt nicht weiterhin einen Film nach dem anderen zu drehen oder sowas, sondern du willst das schon jetzt irgendwie abschließen?
Naja, sagen wir mal so, es gibt einen Teil 2. Also das Ganze sollte ja mal eine Serie geben mit einem Hauptfilm und dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass wir gesagt haben, wir haben Irrtum der Film, Irrtum Teil 2, Irrtum das Finale. Weil Irrtum das Finale ist jetzt nicht so utopisch lang, dass man als einzelnen Film zeigen kann. Der wird dann bei der eigentlichen Kinopremiere wird er hinten dran gehängt und wird gezeigt. Das ist aber auch das einzige Mal, wo man so richtig offiziell im Kino sehen kann. Später wird es ihn dann halt mal in so einer DVD-Blu-ray-Box geben. Ja, wenn jetzt heute einer kommt und sagt, komm, lass uns mal noch ein Krimi drehen oder Irrtum und wir nennen das dann Irrtum mit irgendeinem Titel. Ja, warum nicht? Das muss man einfach mal schauen, wenn jetzt einer eine gute Idee hat, ein Drehbuch vielleicht schon geschrieben hat, wäre das sicherlich auch eine Idee. Aber geplant habe ich es erst einmal noch nicht.
Ja, okay. Ja, super. Und den Film jetzt oder die Filme kriegt man dann ansonsten eben auf DVD oder Blu-ray bei dir, richtig?
Genau. Also wir haben den hier im Filmstudio liegen und da kann man gern vorbeikommen oder uns anschreiben über die Homepage und da kann man den dann auch mal bestellen. Wir haben jetzt keinen großen Vertrieb in der Richtung, weil das ja auch alles ein Privatprojekt ist. Und wichtig war einfach nur, dass zum Beispiel die, die jetzt mitgemacht haben, dass sie sagen können, ich habe was in der Hand. Da bin ich auch vielleicht mit auf dem Poster mit drauf oder stehe mit dem Namen mit drauf. Ja, dass man einfach so eine kleine Erinnerung irgendwo noch hat.
Da die Webseiten-Link schreibe ich natürlich auch in die Shownotes. Da könnt ihr natürlich alle da mal gucken, was es da so alles beim Frank gibt. Und du verlost uns ja auch eine dieser DVDs, richtig? Ist das die Idee? Ja. Genau. Das heißt, wenn ihr eine verlost bekommen haben möchtet, wie sagt man dazu, bei der Verlosung gewinnen wollt, alles, was ihr dafür tun müsst, ist meinen Newsletter zu abonnieren und dann schreibe ich euch in den nächsten Newsletter nämlich rein, wie ihr diese DVD bekommen könnt. Auch den Link gibt's natürlich in den Shownotes. Ja, jetzt so ein bisschen was noch zu dir. Was würdest du sagen, was ist denn so dein besonderes Talent, weshalb du auch überhaupt in der Lage bist, diese Dinge zu tun, die du da so tust?
Ja, Überzeugungskraft, Durchsetzungsvermögen, so ein bisschen Sturheit, das halt auch wirklich richtig anzupacken. Und ja, das ist halt an mich halt auch glaube irgendwo. Also ich bin jetzt einer, der, wenn sich einer in den Weg stellt, dass ich ihn halt zur Seite schiebe. Das sind so meine Eigenschaften eigentlich.
Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt sagt, ja, ich will auch irgendwie so einen Film machen? Also hast du da vielleicht so einen Tipp? Oder welchen Tipp hättest du dir selbst gegeben, wenn du jetzt zum Beispiel in der Zeit zurückreisen könntest? Was wäre cool gewesen, am Anfang schon zu wissen?
Naja, zumindest mal zu wissen, was man überhaupt alles braucht und was da einem vielleicht auch finanziell auf einen zukommt. Ich hatte damals das Glück, dass mich jemand angeschrieben hatte, der eigentlich nur im Film mitmachen wollte. Der hatte über 40 Jahre beim Hessischen Rundfunk gearbeitet, Kamera und noch einiges mehr. Und durch den habe ich so viel gelernt. Wenn ich den nicht kennengelernt hätte, dann wäre das heute gar nicht so weit gekommen. Zumindest mal in der Qualität, weil dann hätte ich so viele Fehler gemacht. Weil wenn man es nicht lernt, dann ja, wo soll man es her wissen? Und ja, hier und da vielleicht einfach ein bisschen erkundigen. Ich sage immer, beratungsresistent sollte man nicht sein. Man sollte Kritik aufnehmen können. Also nach unserer Premiere haben mich auch einige angesprochen und haben gesagt, pass auf, das habe ich nicht verstanden oder das hat mir nicht so gefallen. Und dann habe ich mich halt selbstkritisch nochmal davor gesetzt, habe mir es angeschaut und habe gesagt, okay, ja gut, kann man nicht verstehen, also schmeiße ich es raus. Und am Schluss sind von 110 Minuten 95 Minuten geworden. Also da muss man bereit sein, auch mal vielleicht auf einen anderen zu hören, als mit seinem Kopf durch die Wand zu gehen und ja, dann einfach irgendwas produzieren, was vielleicht nachher nicht so ganz Hand und Fuß hat.
Ja gut, dann werden wir doch jetzt nochmal fürs Ende dieser Podcast-Folge ein bisschen philosophisch. Den Deep Talk machen wir jetzt. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
Oh, das ist schwer. Ich würd eigentlich alles so lassen. Ich würde die Sonne mehr nach Deutschland holen.
Stimmt, das haben wir gar nicht thematisiert. Du bist großer Ägypten-Fan, ne? Ja, da ist es definitiv wärmer als hier.
Das stimmt, ja. Ja.
Das stimmt, ja. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Naja, Dinge umzusetzen, für sich zu gewinnen, Dinge zu machen, die einem gut tun und wo man sich wohlfühlt. Nicht auf sich selbst zu gucken und nicht immer auf andere, was haben die, was machen die, sondern einfach auf sich selbst gucken.
Dann vielen Dank, Frankie, für dieses Gespräch.
Danke auch.
Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören.
Danke, dass du bei der Neurotainment Show dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast doch auch, lass eine Bewertung da und teile die Episode mit anderen Menschen. Und schau gerne auch in die Shownotes für weiterführende Infos. Bis zum nächsten Mal. Zukunft ist frei. Thank you.